Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Und wir sind wieder zurück. Nach einer längeren Pause haben wir nun endlich wieder die Energien zusammengesammelt, um eine weitere Ausgabe zu recorden. Wir haben aber wieder ein gutes Thema. Allerdings, gleich kurz zur Erklärung, normalerweise müsst ihr nicht so lange auf uns warten. Allerdings kamen jetzt einige dumme Umstände zusammen, sodass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis unser neuer Podcast rauskommen konnte. Und zwar, ich war super krank, hatte dann noch eine Operation und der Tobi, der hat einen Abstecher nach Portugal gemacht. So türmte sich dann irgendwie so ein bisschen ja die Gründe. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder zurück und wollen auch sofort mit einem richtig coolen Thema anfangen. Tobi, hi. Du hast den Film gesehen?
Hi, ja, natürlich. Ich glaube, es ist jetzt 2 oder 3 Stunden her, habe ich mir Inglourious Basterds reingezogen. Und
genau. Du hattest dir ja gewünscht, dass ja, wir genau, mal über Dialoge sprechen. Und da hatte ich dir ja gesagt, ey, wenn wir schon über Dialoge sprechen, dann müssen wir irgendwie auch ein Beispiel finden, was da viel ja, Stoff bietet. Weil ich meine, okay, gute Dialoge gibt es in vielen Filmen. Und es gibt auch einige Drehbuchautoren und Schriftsteller, die da eine besondere Stärke haben. Allerdings, ich glaube, so als Alleinstellungsmerkmal Quentin Tarantino, da hat man schon viel, über das man sprechen kann. Und da gibt es gerade in Inglourious Basterds bietet 3 Schlüsselszenen, die wirklich super herhalten würden. Und ja, vielleicht einmal kurz an dich gefragt, wie hat dir der Film gefallen und weißt du, welche 3 Schlüsselszenen ich meine?
Wie eigentlich immer hat mir der Film echt gut gefallen. Also ich bin auch ein Quentin Tarantino-Fan, schon seit Pulp Fiction und auch Kill Bill. Und ich habe den Film, glaube ich, damals 2010 geguckt, 2009 kam er raus. Ich war jetzt sehr froh, wieder einen Grund zu haben, diesen Film zu gucken. Denn man muss sich ja dann schon mal 2,5 Stunden rausnehmen, um den gucken zu können.
Ist ein langer Film, ja. Tarantino mag das gerne, seine Filme auch gerne mit Überlänge zu drehen. Und ich glaube, er und Martin Scorsese sind so die, oder vielleicht Christopher Nolan auch noch, sind so die einzigen paar Regisseure, die wirklich damit durchkommen und auch wenn das Studio dann sagt, wir hätten den gerne kürzer, damit wir mehr Vorstellungen pro Tag ins Kino stopfen können, aber die sind so die einzigen, die dann tatsächlich Nein sagen. Scorsese ist da ganz berühmt gewesen mit Wolf of Wall Street, der hat 3 Stunden gedauert.
Oh ja, stimmt.
Und die wollten unbedingt, dass der eigentlich auf mindestens 2,5 runtergekürzt wird, aber Scorsese hat gesagt, nö.
Ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ne? Weil
und Tarantino ist auch so.
Ne, gerade Tarantino, der nutzt die Zeit auch gut. Ne? Vor allem eben auch in Dialogen, die sich strecken, aber nicht ziehen. Ne?
Ja, das ist sogar tatsächlich eine der Sachen, die er öfter auch mal im Interview erwähnt hat, dass er in der Länge der Szene dann tatsächlich die Spannung sieht und dass längere Szenen ohne Unterbrechung mehr Spannung enthalten können. Weil er das so ein bisschen wie so ein Gummiband interpretiert, was er immer weiter in die Länge ziehen kann. Mhm. Und dann die Katharsis, wie wir sie in vergangenen Episoden mal erklärt haben, kommt dann, wenn das Gummiband reißt. Und er mag es halt gerne, das Gummiband wirklich so weit wie möglich auseinanderzuziehen, bevor es dann auseinanderreißt.
Ja, und es knallt bei ihm ja auch immer ordentlich. Also geht ja im ersten Kapitel direkt los mit der ersten Szene.
Mhm. Das ist tatsächlich auch schon die erste Szene, die wir besprechen von den 3.
Wie du meintest, genau. Und die andere ist mit Sicherheit die Keller-Szene in dem, ja.
Genau,
in
der die Kellerbar, genau.
Genau, in der Kellerbar. Oh, und jetzt muss ich echt überlegen, die dritte. Ich meine, gab ja einige Dialoge in seinem Film. Aber die dritte, die du meinst?
Die dritte ist gar nicht mal so sehr ein Dialog. Vielleicht ist das schon Tipp genug. Aber was meinst du, was so die, weil wir reden jetzt hier über Schlüsselszenen, die jetzt nicht nur unbedingt als Dialog gut funktionieren, sondern generell den Film ausmachen. Und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt, der zeigt, was der Film ist, sondern bringt vor allem voran, was den Film halt dann am Ende so vom Plot her bewegt. Da ist vor allem natürlich die erste Szene super wichtig. Weil sie ja nicht nur den Film, ja, also eröffnet und wir sofort verstehen, was für einen Film wir hier schauen, sondern wir lernen auch sehr viel über die Charaktere, zumindest über 2 und oder über einen besonders und über eine dann im weiteren Verlauf. Allerdings funktioniert die Szene dann besonders gut, wenn man sie dann mit der nächsten Szene, die ich meinte, noch zusammensetzt. Und das ist ja wegen Shoshana, die tatsächlich dann irgendwie ihren Weg zurück nach Paris findet, um da dann unter einem anderen Namen das Kino ihrer Tante weiterzuführen, irgendwie sich da reingeschwurbelt hat und von den Nazis dann nicht mehr gejagt wird, also unter falschem Namen und so weiter. Und ja, dann sitzt sie dem Hans Lander wieder gegenüber.
Ja, genau.
Und
ja.
Wir wissen nicht, ob Hans Lander weiß, wer sie ist, und sie weiß es auch nicht und versucht halt zu unterdrücken, was sie gerade im Inneren durchmacht, da ja vor ihr der Mann sitzt, der ihre ganze Familie hat umbringen lassen, nicht vor allzu langer Zeit sogar. Und ja, das ist dann so die zweite beziehungsweise dritte Szene, die ich ganz wichtig finde.
Ja,
und
das stimmt.
Die Kellerbar-Szene dann am Ende natürlich, um dann um den dritten Akt einzuläuten, der dann ja tatsächlich größtenteils aus Action besteht.
Ja, dann können wir doch eigentlich vorne anfangen, oder? Da sind wir, glaube ich, oder befinden uns auf dem Land irgendwo im von Nazis besetzten Frankreich. Und wir lernen erstmal Lapatit kennen und vor allem eben auch den, jetzt muss ich seinen Dings kurz nachgucken, was er ist, SS-Standartenführer Hans Lander, gespielt von Christoph Waltz.
Genau.
Der dafür ja auch einen Oscar gewonnen hat für diese Rolle, richtig?
Richtig, der hat sein ganzes Leben lang in schlechten deutschen Krimis gespielt und wurde dann von Tarantino entdeckt. Und Tarantino sagte auch selber, er hätte diesen Film nicht machen können, wäre es nicht für die großartige Leistung von Christoph Waltz gewesen, der in dem Film 4 Sprachen spricht. Und in jeder so klingt, als würde er sie fließend können.
Das stimmt tatsächlich. Er wurde interviewt und sagte, dass er den Film eigentlich gar nicht hätte drehen können, wenn es eben Christopher Waltz nicht gegeben hätte, weil er mit dieser Hans-Lander-Figur jemanden geschrieben hat, der eigentlich unspielbar ist.
Genau das meine ich nämlich, weil finde mal so jemanden, und Tarantino hat natürlich auch besonders viel Wert darauf gelegt, dann jeden mit der richtigen Nationalität zu casten. Also die Briten sind tatsächliche Briten, die Deutschen sind allesamt tatsächlich Deutsche, und ja, da ist natürlich die Auswahl nicht so groß, und dann jemanden zu finden, der dann auch noch so einen Film tragen kann, also ich denke mal schon, dass man den einen oder anderen Schauspieler findet, der es hinbekommt, auf Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch zu sprechen. Allerdings das dann auch noch in Szenen von Quentin Tarantino rüberzubringen, da muss man schon ein besonderes Kaliber mitbringen, und das kann der Christoph Waltz auf jeden Fall. Und das sieht man dann auch sofort, wenn der Film sich eröffnet, denn hier, also es ist meiner Meinung nach eine der besten Szenen, die moderne Filmwelt zu bieten hat, und macht auch den Film selber zum besten Film, den Tarantino je gemacht hat. Und ich will natürlich den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich glaube nicht, dass er das nochmal übertreffen wird.
Ja, es wird schwierig. Also da hat er schon echt Hardcore vorgelegt.
Und das ist, so sehr mich das auch schmerzt, sogar ein Film, in dem Til Schweiger vorkommt. Aber in der ersten Szene ist es noch keine Spur von Til Schweiger, deswegen
ist das die beste Szene.
Genau, Hugo Stieglitz kommt nicht zur Sprache. Aber ja, also er ist dann in den französischen Farmland und ist beauftragt worden, geflohene Juden zu finden.
Genau, trinkt dann erstmal ein Glas Milch mit dem Lapatit, dem Vater und Milchbauer, und versucht eben so ein bisschen reinzuhören, ob dieser Herr denn weiß, wo die Juden oder die jüdische Familie Dreyfus sich befindet. Und dann fragt er erstmal nach den Gerüchten, die so eben umgehen, dass zum Beispiel diese Familie sich nach Spanien aufgemacht hat. Und dieses Gespräch, das plätschert so ein bisschen dahin, obwohl der Lander das wirklich sehr in der Hand hält und auch genau in die Richtung lenkt, die er eben haben möchte. Wie er dann zum Beispiel eben die Juden mit Ratten vergleicht und sagt, dass die irgendwo negativ behaftet sind und im Vergleich zum Beispiel zu Eichhörnchen. Und damit lenkt er dann das Thema schon so in die Richtung. Einer der was ich wirklich gut gemacht finde, ist, in Dialogen sollte man ja immer gucken, dass die Leute nicht explizit das sagen, was sie möchten, sondern das entweder durch die Blume oder um drei Ecken oder, ich sag mal, als Witz versuchen zu verkaufen. Er sagt zum Beispiel, zeig mir, wo du die Juden versteckt hast, anstelle von, oder beziehungsweise er sagt dann, wenn sie mir meine Arbeit erleichtern möchten. Und ich finde, das hilft dem Dialog und wie er das eben dann bespricht, echt extrem.
Es ist generell die Art und Weise, wie dieser Charakter aufgebaut ist, halt mit dieser überzogenen Freundlichkeit. Und da haben wir so viele kleine Details, über die wir eigentlich Stück für Stück sprechen müssten. Aber du hast jetzt gerade schon eine Sache gesagt, wo ich ein bisschen aufhorchen musste, denn das ist generell für Tarantino wichtig. Und zwar, du hast gesagt, das plätschert erstmal so dahin. Das ist eine Sache, die wir in Tarantino-Filmen immer sehen. Und das ist, glaube ich, am berühmtesten ist, wenn Jules und Vincent in Pulp Fiction in dem Auto fahren, um diesen Typen zu holen, der Uma Thurman-Figur die Füße massiert haben soll, und dann reden sie erstmal einfach im Auto über die Zeit von Jules oder nee, die Zeit von Vincent in Frankreich, wie er dort in einem Burger King war, aber dort heißt Big Mac nicht Big Mac, sondern Royal mit Käse und all diesen ganzen trivialen Quatsch, über den die sprechen. Und man könnte meinen, dass es auch hier jetzt der Fall ist. Und das ist im Grunde das Schöne an Tarantino-Sachen, das ist eine große Täuschung. Du wirst oft finden, dass sich trotz der trivialen, ja, alltäglichen Gespräche sich darin immer etwas befindet, was wichtig ist. Zum Beispiel in seinem Film Reservoir Dogs, in der Eröffnung reden sie darüber, wie angemessen es tatsächlich ist, einer Kellnerin ein Trinkgeld zu geben. Und dieses Trinkgeld-Thema charakterisiert halt die Figuren, die am Anfang dann ja diesen Banküberfall zusammen planen. Und hier haben wir das nämlich ganz ähnlich. Und hier sehen wir, wie Hans Lander erstmal ganz freundlich und höflich ist. Und er hat Manieren und
Gibt sich auch die Mühe, auf Französisch mit Ihnen zu sprechen?
richtig. Und wenn er da sitzt und nach der Milch fragt und so weiter, dann ist das Witzige ist, er ist freundlich und fragt nach Sachen, obwohl wir alle, und damit meine ich nicht nur uns Zuschauer, sondern auch die Menschen, die in der Szene spielen, alle wissen, dass Hans Lander derjenige ist, der hier die Macht hat. Und der französische Bauer, ich habe leider seinen Namen vergessen, Herr Lapadit, genau, Herr Lapadit, und der weiß natürlich auch, dass er hier gerade extrem in Gefahr ist. Nicht nur wegen der Sache, die er unter seinem Fußboden versteckt, sondern halt auch einfach, weil er es gerade mit jemandem zu tun hat, mit dem er es sich nicht verscherzen sollte. Aber diese gespielte Höflichkeit zu fragen, dürfte ich meine Pfeife anmachen und so weiter. Hans Lander macht eine besonders, ja, besonders viel Wert legt er darauf, diese Höflichkeit darzustellen, einfach nur um zu zeigen, dass er eigentlich so höflich gar nicht sein müsste. Und das charakterisiert ihn eigentlich total gut, denn er ist dieses überschwänglich Gespielte. Das charakterisiert ihn insofern, dass wenn wir zur nächsten Szene übergehen, genau sehen, was eigentlich dahinter steckt. Und zwar, Hans Lander ist ja der Böse in diesem ganzen Film. Aber es ist ganz eindeutig so, dass er mit aller Kraft davon ablenkt. Er sagt ja da erstmal nur, ich bin ja einfach nur aus meinen österreichischen Alpen geholt worden, weil ich gut in dem bin, was ich beruflich mache. Und es ist einfach nur ein Job für mich und so weiter. Und eigentlich dann sagt er an anderer Stelle, weil er es gerne macht und so weiter. Deswegen, also er guckt immer, wie die Reaktion seines Gegenübers ist und benutzt das dann so ein bisschen aus. Und Tarantino, der benutzt dann all diese ganzen trivialen Gespräche, diese gespielte Höflichkeit und dieses, ach ja, könnte ich noch ein Glas Milch haben, dürfte ich meine Pfeife auch anmachen und so weiter, nutzt das, um die tatsächlich wichtigen Informationen in diesem Dialog so gut zu maskieren, dass wir sie nicht als Exposition wahrnehmen. Und das ist eigentlich das Wichtige, was Dialoge, wenn man mit Dialogen arbeitet, was man darüber wissen sollte. Denn Dialoge sind halt ein gutes Vehikel, um Exposition klarzumachen. Und das hatten wir ja jetzt schon öfter mal im Podcast gesprochen, besonders in der Harry Potter-Folge mit dem Audience Surrogate, mit dem Stellvertreter. Der Harry Potter ist derjenige, der sich in der Zauberwelt nicht auskennt. Deswegen ist es gut, dass er dann die ganzen Fragen stellt, die eigentlich stellvertretend von uns Zuschauern gestellt wird. Was ist denn ein Horcrux oder so? Fragt Harry Potter, weil er es nicht weiß. Aber alle anderen, die in dieser Welt leben, wissen das, müssen das nicht fragen. Aber wir als Zuschauer müssen natürlich trotzdem wissen, was es ist. Deswegen brauchen wir einen Charakter, der die Sache fragt. Und dann kann man Exposition in Dialogen einbauen. Aber Tarantino ist jemand, der zu Recht denkt, dass das ein bisschen zu einfach ist und dass man, wenn man sowas erkennt, wenn man sieht, aha, dieser Dialog ist eigentlich nur dazu da, um uns das zu erklären, das ist ein bisschen schwach. Deswegen muss man das verstecken. Und das macht er eigentlich hier ganz gut, denn zum Beispiel fragt ihn Hans Lander, du hast gerade schon gesagt, nach den Gerüchten. Und dann fragt er ihn aber auch, fragt Hans Lander den Herrn Lapadit ganz offen, haben Sie denn schon mal von mir gehört? Lapadit nickt natürlich und dann fragt er ihn, ja, was haben Sie denn von mir gehört? Und dann sagt Herr Lapadit, ja, man sagt, Sie sind der Judenjäger oder sowas in der Art.
Beziehungsweise er beharrt wirklich darauf, dass er diesen Spitznamen, den Judenjäger, wirklich erwähnt, dass er das sagt.
Genau. Mhm. Und das ist eine eigentlich versteckte Exposition für uns Zuschauer, denn Herr Lapadit weiß, dass er der Judenjäger ist, Hans Lander weiß, dass er der Judenjäger ist. Das kommt nur im Gespräch vor, damit wir Zuschauer wissen, dass er der Judenjäger ist.
Stimmt, und weil die beiden wissen es, ne? Und dazu kommt noch, dass man dem Lapadit dann auch noch die Angst in den Augen ansieht, ne?
Genau, das ist ja doppelt gut, denn da wird die Reaktion klar und die Spannung wird halt, das besagte Gummiband wird noch weiter auseinandergestreckt, weil wir wissen, dass Hans Lander nicht ganz ohne Grund da ist. Und gerade dieses Jahr erzähl mir doch, was du über mich gehört hast, so das ist eigentlich, ja, wie gesagt, Exposition, die uns hilft, den Film dann im Kontext zu sehen. Und was dir auch aufgefallen sein müsste, ist, dass jedes Gespräch, was Hans Lander hat, also jeder Dialog, jede Unterhaltung, es ist immer eigentlich ein perfektes Beispiel für den Charakter, der er ist. Und wenn man ihn jetzt einfach nur von seinem Wesen beschreiben müsste, er sagt ja, er ist ein Detektiv und jede Unterhaltung, die er in dem Film führt, ist irgendwie ein Verhör, ist irgendwie eine Ermittlung und ist irgendwie ein Spiel mit dem Gegenüber. Diese Art und Weise, wie er diese Dialoge führt, das beschreibt ihn einfach auch nochmal zusätzlich. Denn wir sehen, wenn wir gleich über Szene 2 sprechen, dass Hans Lander besonders großes Interesse hat, Informationen zu sammeln und diese dann zu verwenden, um möglicherweise andere auszuspielen oder was auch immer. Es ist immer eine Ermittlung, immer ein Verhör und so, es wird uns am Anfang auch immer klarer, denn in der ersten Szene wissen wir natürlich erst dann, dass er so jemand ist, wenn er es selber ausspricht, aber dann wird uns klar, okay, diese Szene hat einen Punkt und dieser Punkt ist, da es sich hier um Tarantino handelt, höchstwahrscheinlich kein Happy End.
Das stimmt, ja.
Deswegen, also vielleicht nur dann abschließend zu sagen, Tarantino, der benutzt gerne diese trivialen, witzigen, alltäglichen Dialoge, um ja zu maskieren, wo die eigentlich wichtigen Informationen dann kommen, sodass du die zwar aufnimmst und dich darüber freust, dass da gerade da in dem coolen Gespräch darüber gesprochen wird, aber erst im späteren Verlauf, wenn das dann wichtig wird, erkennst du, aha, der hat ja da tatsächlich was gesagt, was ja dann auch sogar nochmal wichtig wird. Und genauso ist es halt hier.
Das stimmt. Ich meine, das ist, glaube ich, bei Pulp Fiction doch auch so. Da sprechen die beiden im Auto doch auch die ganze Zeit über irgendeinen trivialen Mist und dann fährt er doch über so einen Speedbump und schießt Marvin ins Gesicht.
Ja, genau.
Ja, da ist dieses Triviale, worüber sie reden, auch vollkommen irrelevant, aber es sorgt eben für so viel. Also man fragt sich immer länger, was passiert denn hier gleich? Und dann kommt so eine dermaßen krasse Szene oder so ein überraschendes
Ende. Es kann genauso gut auch als Ablenkung benutzt werden, ne? als Finte. Mhm. Ja, du konzentrier dich hierhin, während wir hier hinten irgendwas anderes machen. Und dann kommt also das.
Zauberei.
Dann, genau. Und ich habe das jetzt schon mehrmals in vergangenen Podcasts gesagt. Und deswegen will ich jetzt mal gucken, ob du tatsächlich auch aufmerksam zugehört hast. Erinnerst du dich noch, was ich über Hitchcock und die Bombe gesagt habe?
Da soll wichtig sein, dass der Zuschauer die Bombe sieht und auch weiß, dass da was passieren wird, aber die beiden, die über der Bombe sitzen sollen, es nicht wissen.
Insofern genau. Also der Punkt von dem, was Hitchcock da gesagt hat, ist, wenn man zwei Leute an einem Tisch sitzen sieht und dann eine Bombe hochgeht, dann hat der Zuschauer, was weiß ich, 3, 4, 5 Sekunden Schock davon. Wenn er aber weiß, dass unter dem Tisch eine Bombe ist und das Gespräch weiterläuft, dann ist das gesamte Gespräch spannend.
Genau.
Weil wir darauf beharren, diesen Moment ja zu antizipieren. Und so ist es tatsächlich in dem ersten auch. Ne? Wir sehen dann irgendwann, dass natürlich ist Hans Lander nicht ohne Grund da und natürlich ist er an der richtigen Stelle, denn wir sehen unter den Dielen die ängstliche Familie. Und da ist es übrigens auch extrem cool gemacht, dass er dann die Sprache wechselt, um eigentlich nur damit bezwecken zu können, um zu checken, ob die ihn verstehen oder nicht. Und wenn sie nicht verstehen, dann kann er ganz offen darüber reden, dass er da jetzt gleich Leute erschießen muss. Und Es ist so ähnlich, ne? Es ist nicht ganz das Gleiche, denn wir können uns denken, was passieren wird, ohne dass es jetzt unbedingt sein muss, dass die beiden Personen selber dann darin verwickelt werden. Also die sind jetzt weniger in Gefahr. Hans Lander wird höchstwahrscheinlich die Szene überleben. Aber der Punkt ist einfach, dass wir einfach jetzt da sitzen und Nägel kauend abwarten, bis Hans Lander dann das Zeichen gibt und dann sagt er Adieu und dann ballern die leider alle um.
Und so ist es ja in der nächsten Szene, die du angesprochen hast, ja auch, ne? Also Shoshana trifft ja auf Lander und sie kennt ihn und weiß, wer er ist. Und wir wissen aber nicht unbedingt, ob Lander sie erkennt oder ob ihm klar ist, wer sie ist.
Genau, wir wissen den Kontext zwischen den beiden. Wir wissen, dass
Genau.
sie geflohen ist. Wir wissen, dass er sie gejagt hat. Aber wir wissen nicht, also ob er sie erkennt. Und es gibt dann so manche Stellen in dem kleinen Dialog, der aber dann tatsächlich auf die eine oder andere Art darauf schließen lassen könnte. Und ja, ich sage mal so, wenn man etwas spannend gestalten möchte, dann muss man natürlich auch irgendwie einen Weg finden, die Erwartungen des Zuschauers zu unterwandern. Jetzt gerade in dieser Szene, in der zweiten Szene, ist natürlich dann nichts passiert, obwohl es hätte genauso gut ebenfalls negativ hätte enden können. Also wir hätten hier genauso gut auch Hans Lander dann den genialen Detektiv haben können, der dann erkennt, dass sie möglicherweise gar nicht die Person ist, von der sie da erzählt und dass sie ihm bekannt vorkommt und ja, jetzt muss ich dich leider erschießen.
Genau, weil der Lander uns eben gerade im ersten Kapitel als wirklich super schlau, guter Detektiv, sag ich mal, dargestellt wird, ne, der so unfehlbar ist. So wirkt das ja erstmal, ne? Einerseits durch die Höflichkeit, die übertriebene, andererseits eben dadurch, dass er diese Familie da einfach findet. Und das lässt uns dann in dieser Szene wirklich denken, oh, das kriegt der gleich raus. Und es fühlt sich auch die ganze Zeit so an. Ich finde gerade auch wirklich die letzte Sekunde aus dieser Szene, wo er seine Zigarette in diesen Apfelstrudel reinsteckt, wo ich denke, da habe ich wirklich noch damit gerechnet, dass er jetzt doch nochmal sich umdreht.
Sie auch, und das sieht
Ja.
man dann auch an ihrer Reaktion,
Ja.
wie sie das die ganze Zeit zu unterdrücken versucht und das dann wie so ein Dammbruch dann aus ihr raussprudelt. Das ist super gespielt und zeigt uns dann auch wirklich so das Gewicht der Spannung, die dann da freigelassen wird. Und du hast ja gerade gesagt, dass Hans Lander dann in jeder Szene so als diesen genialen Detektiv dargestellt wird. Und in der dritten Szene, also zumindest folgend auf die dritte Szene, über die wir sprechen könnten, sieht man das ja auch. Denn er findet dann natürlich raus, aha, hier ist ein Damenschuh und kombiniert das dann und ist dann ja sogar am Ende derjenige, der den ganzen Plan der Bastards durchschaut und vereitelt, beziehungsweise nicht vereitelt, sondern
Unterstützt.
unterstützt, zu seinem eigenen Vorteil unterstützt, weil er dann sieht, wo er selber dann am besten bei rauskommt. Also, du hast natürlich recht und genau genommen ist er auch nicht fehlbar, denn in dieser einen Szene hat er sie jetzt nicht erkannt und das ist möglicherweise dann auch nötig gewesen, um dem Film dann noch eine
Noch
spannendere
eine
Ebene zu
Chance zu
geben.
geben.
Genau, aber die Kontrolle, die Hans Lander hat, die verliert er erst ganz, ganz am Ende. Aber den Rest des Films über ist er eigentlich tatsächlich der den anderen immer einen Schritt voraus ist.
Ja, so würde ich das auch sehen, gerade weil er am Ende sich wirklich einen guten Deal raushandelt, in der er ja als Fadenzieher hinter der ganzen Operation Kino sich darstellt. Und aber dank Tarantino wird ihm dann immerhin die letzte Szene genommen, in der er dann das Hakenkreuz in die Stirn geritzt bekommt.
Ja, wie fandest du denn die Bar-Szene? Also da ist ja der Dialog ist ja, also das ist ja, glaube ich, so die längste Szene in dem ganzen Film.
Das ist
Und
ein fieses Hin und Her, wie ich finde.
ja.
Es geht ja damit los, dass die Bastards überrascht werden davon, dass da andere Nazis sich in dieser Bar befinden, die auch ordentlich angetrunken sind. Die befinden sich ja da, weil sie frei bekommen haben und einer von ihnen ist gerade Vater geworden. Und die Bastards wollen sich da mit einer Schauspielerin und Doppelagentin, der Frau Hammersmark, ist das richtig? Ja, ne? Hammersmark. Treffen. Und da geht es dann schon los, dass wir dann erstmal die Nazi-Szene so ein bisschen erleben, die Diskussion unter denen, diese betrunkene Diskussion. Danach stoßen die Bastards dazu, die Schauspielerin wechselt den Tisch und sie versuchen sich zu unterhalten und werden dann eben von einem der Nazis unterbrochen, der total betrunken ist und erstmal ein Autogramm haben möchte, was ja dann auch später vom Hans Lander gefunden wird. Und es ist eine extrem lange Szene, in der dann eben die dann eben zu einem kleinen Vorgipfel, sage ich mal, kommt, als einer der Bastards dann zu diesem betrunkenen Typ sagt: Jetzt guck mal, dass du von diesem Tisch hier weggehst. Hier sitzen nur die Ranghöheren und du bist nur ein Soldat, also geh mal wieder rüber zu deinesgleichen. Und dann taucht, jetzt, den Namen habe ich jetzt auch gerade nicht auf dem, doch hier von August Diehl gespielt, ne? Das ist Dieter Hellstrom.
Der Sturmbannführer.
Genau. Der tritt dann eben auf, weil der hatte sich vorher in so einer Ecke eher verschanzt, und setzt sich dann eben auch an den Tisch der Höherrangigen und versucht dann eben rauszufinden, woher die drei kommen, beziehungsweise die zwei von denen kann er am deutschen Akzent ganz gut erkennen, aber der eine hat einen merkwürdigen Akzent. Und da gipfelt es schon so ein bisschen, dass man denkt, oh Gott, das kippt jetzt gleich. Und dann ist aber alles gut und sie gehen zusammen oder trinken dann zusammen erstmal ein.
Auch hier muss ich sagen, ist die Schauspielerei, also Diane Krüger ist generell eine sehr gute Schauspielerin, die mag ich echt gerne. Die spielt hier solide, aber wirklich besonders gut ist so die Leistung von Michael Fassbender. Der eigentlich spricht er gar nicht so gut Deutsch. Also er ist zwar auch, ich glaube, er hat einen deutschen Vater oder eine deutsche Mutter, eins von beiden, aber er ist halt ich glaube in Irland oder so, oder ich bin nicht genau sicher. Auf jeden Fall in UK aufgewachsen und hat dann natürlich diesen komischen Akzent. Und wenn man den Film im Original guckt, dann sieht man auch, wie er selber dieses, weil wenn man den auf Deutsch guckt, hat er natürlich die deutsche Synchronstimme. Und dann kann man vielleicht erst gar nicht so nachvollziehen, worüber die reden, weil der deutsche Synchronsprecher spricht natürlich normales Deutsch, aber wenn man das im englischen Original guckt, sieht man natürlich, wie Michael Fassbender natürlich dann mit leicht gebrochenem Deutsch redet und da würde es natürlich jedem auffallen, dass da was komisch ist. Dann retten sie die ganze Sache, weil der Typ, der dann dazu kommt, natürlich auch ein bisschen angetrunken ist, also möglicherweise kann man das irgendwie noch drehen. Und dann verrät er sich leider doch, indem er bei der Bestellung für neue Shots dann das falsche Handzeichen macht. Und auch da muss man einfach sagen, das ist von Tarantino mega gut geschrieben,
So
denn
geil. Also auf so eine Idee musst du erstmal kommen.
genau dieses Detail erstmal herauszufinden, dass es tatsächlich so ist, dass wir Deutschen die drei mit den Fingern anders zeigen als die Amerikaner oder die Briten oder sonst wer. Und dass er dieses Detail zu einem so, ja, konsequent, ja, und folgereichen Ereignisses zu bauen, das ist einfach total genial zusammengesetzt. Und das ist so eine der Szenen, wo ich denke, so, okay, also hier wird es schwer für Tarantino, das nochmal zu übertreffen.
Da hast du absolut recht. Also dieses Mini-Detail, ich meine, wenn man so, bevor man das gesehen hat, wenn man so drüber nachdenkt, dachte man, ja, stimmt, das ist mir, ich glaube, es ist einem schon mal aufgefallen. In anderen, also amerikanischen Filmen haben die das mit Sicherheit anders gezeigt als in deutschen Filmen. Oder man hat das, kennt das ja von sich selber, wenn man überlegt, wie würde ich jetzt eine 3 zeigen? Und das ist so genial, dass ihm das aufgefallen ist und dass das, dieses Mini-Detail, es ist ein wirklich ein Nanometer an Informationen, sage ich mal, innerhalb des ganzen Films. Und der ist so weitreichend wichtig. Ja,
Ja,
das, ein
ganz richtig.
Katalysator, das trifft es eigentlich ganz gut, weil Katalysatoren meistens auch sehr klein sind, ne, und dann die Reaktion trotz alledem zum Kochen bringen.
Und es leitet dann den dritten Akt ein, denn dadurch wird Hans Lander dann auf die Spur gebracht und die verbliebenen Bastards müssen dann mit Plan C irgendwie auf die Filmpremiere kommen und da setzt dann die Action ein sozusagen. Da
Und da
liebe
finde
ich vor allem auch die Stelle, wo sie sich dann als Italiener ausgeben und dann Hans Lander, der natürlich schon weiß, was kommt. Er weiß schon, dass er Bridget von Hammersmark verdächtigt, dass sie da sich mit den Briten zusammengesetzt hat und er erwartet sie schon und die kommen dann da an, nichts ahnend und geben sich als italienische Filmschaffende aus. Und natürlich, wie wir es uns eigentlich hätten denken müssen, aber doch davon überrascht werden, spricht Hans Lander natürlich auch noch fließend Italienisch Und macht sich sogar noch über die Jungs lustig, indem er sagt, ja, jetzt ein bisschen mehr Musik in der Stimme, wenn du deinen Namen sagst. Das will ich jetzt aber noch mal ein bisschen besser haben. Also so wie er dann mit den Leuten da Katz und Maus spielt, das ist einfach, das ist so gut.
Ja, das ist halt das Geniale. Er sagt, ne, mach ein bisschen mehr Musik in deinen Namen, wenn du ihn aussprichst. Heißt im Endeffekt, ich habe gerade erkannt, dass du auf keinen Fall Italiener bist.
Ja, genau. Ich weiß
So.
ganz genau, dass du hier gerade nur ein Spielchen spielst.
Und das ist das, wie man, glaube ich, Dialoge schreiben sollte, oder? Niemals wirklich das Offensichtliche aussprechen, sondern eben, sagt man durch die Blume oder eben um die Ecke denkend, aussprechen. Das ist auch
Ganz
wirklich
genau, ja.
genial. Übrigens, was ich auch an dieser Szene gut finde, ist, dass es eben wirklich ein Plan C ist, der wirklich scheiße ist.
Ja.
Weil normalerweise jeden Film, den du siehst, es gibt dann immer einen super Plan B, einen super Plan C und wenn alle Stricke reißen, die retten das schon irgendwie. Aber das ist wirklich ein Plan, da ist jedem Zuschauer von Anfang an klar, das kann nur schief gehen und trotzdem wird es gezeigt. Ja, es ist keine, nicht diese typische Hollywood-Perfektion, sondern es wird einfach gesagt, okay, die haben keine andere Wahl mehr, als diesen schlechten Plan C zu nehmen und dann müssen sie es auch tun.
Und auch da kommt dann der Punkt, wo man dann als Zuschauer dann sich denkt, na, das ist schade, das kann ja nur schief gehen, ne? Weil wir wissen alle, dass Hitler nicht dort bei einer Filmpremiere gestorben ist. Und wir sind ja, wir versuchen ja möglichst am Zeitgeschehen zu bleiben. Und ja, ganz so offen, also ganz so gut wird das wahrscheinlich nicht abgehen. Aber Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn er die Sache dann nicht wieder auf den Kopf wirft und dieser Plan dann tatsächlich sogar noch in Anführungszeichen aufgeht und alle darin sterben. Auch Hitler, auch Goebbels und wie sie alle heißen. Fände ich auch ziemlich geil. Einfach um die Erwartungshaltung wieder so ein bisschen zu umgehen.
Gut, und wir versuchen ja jetzt aus oder in jedem Podcast irgendwie was mitzunehmen. Und da wir jetzt aber nicht alle unbedingt geborene Tarantinos sind und man auch, glaube ich, sehr, sehr viel üben muss, um solche Dialoge schreiben zu können. By the way, hat er, glaube ich, 10 Jahre mindestens gebraucht, um diesen Film zu schreiben. Ich glaube, er hat ihn schon vor Kill Bill angefangen und hat ihn aber nicht so richtig zu Ende gekriegt oder kein gutes Ende gefunden und hat deswegen erstmal Kill Bill geschrieben und abgedreht. Und genau, wie gesagt, wir wollen ja irgendwas davon mitnehmen und lernen, wie man richtig Dialoge schreibt. Deswegen ist meine Frage, ne, wie macht man das jetzt? Wie übt man das? Meine erste Idee war immer oder ist, dass man zum Beispiel versucht, den Charakteren unterschiedliche Stimmen zu geben. Eben, sagen wir mal, durch unterschiedliche Wörter, die sie verwenden. Ne, der eine redet vielleicht ein bisschen flapsiger, der andere ein bisschen hochgestochener. Dialekte werden auch immer ganz gerne verwendet. Wie löst du sowas, dass die Stimmen, die man liest, dann anders klingen?
Ja, also das ist natürlich eine ganz einfache und funktionierende Art und Weise, an sowas ranzugehen, ne? Einen anderen Dialekt, okay, andere Wörter benutzen sowieso, das ist immer schön, ne? Wenn so kann zumindest auch der Leser immer genau nachhalten, wer was sagt und aber so wichtig finde ich das gar nicht. Also ich finde gute Dialoge, die und da einfach noch mal auf das zurück, was ich jetzt gerade über Tarantino erklärt habe, ne, er sagt es selber in einem Interview, ich begrabe die wichtigen Plotpunkte in einem Berg an minutiösem Allerlei. Das sagt er fast eins zu eins so in diesem Interview und das ist eigentlich ein Ding, was ich auch in meinen Geschichten immer mache. Für die Leute, die sich das vor kurzem erschienene Endstation Multiversum gekauft haben, in der Kurzgeschichtensammlung findet ihr auch eine von mir. Und in dieser Kurzgeschichtensammlung ist es zwar nicht direkt ein Dialog, sondern eher ein Monolog oder ein innerer Monolog. Aber da gehe ich auch über kleine Details und er schwelgt in Gedanken, denkt an eine Zeit und an einen bestimmten Film. Das hat dann auch ein Payoff, ohne dass der Leser dann natürlich wusste, dass das jetzt wichtige Informationen sind, weil das halt so minutiöses Allerlei eben ist. Ne? In Schmerzflimmern habe ich das auch drin. Da ist es dann tatsächlich sogar auch in Dialogen drin, wenn Gregor und Elise im Zoo sind und sich darüber unterhalten, welches Tier sie mögen, welches Tier sie gerne sein würden und wir dann einfach einen Einblick bekommen, in was für Menschen das sind. Man muss halt einfach immer so ein bisschen wissen, wie man das verknüpft und was man erzählen will. Ne? Wenn du vorher schon weißt, wie es enden soll, worauf es hinauslaufen soll, dann kannst du natürlich die wichtigen Sachen einstreuen. Und das würde ich natürlich dann auch immer irgendwie als Priorität sehen. Ne? Und klar, Dialoge müssen nicht immer den Plot voranbringen. Es wäre aber besser, wenn sie es tun würden. Und wenn du es dann schaffst, das so ja, zu verbergen, zu maskieren, dass es nicht danach aussieht, als würde es den Plot voranbringen, es aber dann tatsächlich doch der Fall ist, dann hast du schon eine gute Arbeit geleistet, denn ich bin ja so ein Anhänger der Schule von weniger ist mehr, ne? Also ich bin eher dagegen, super viel Quatsch zu schreiben, um einfach nur um die Seiten zu füllen, sondern die wesentlichen Punkte anzusprechen. Aber du musst natürlich, damit du die Figuren auch mögst, damit man die Figuren auch mag, denen auch Persönlichkeit geben. Und das geht am besten in Dialogen und in Beobachtungen. Und ja, ich weiß nicht, also ich will da jetzt wieder keine Lektion draus machen, aber Tarantino selber sagt relativ oft klar, dass diese vergleichende Gegenüberstellung von trivialen und alltäglichen Sachen, über die sie dann sprechen, ja, vielerlei Anwendung finden kann, um von Sachen abzulenken, die gerade passieren oder um halt gar nicht richtig anzukündigen, was Drastisches danach passiert, um den Schock einfach größer zu machen, damit die Fallhöhe größer ist. Von wir reden über Burger und wir knallen den Typen ab. Das sind dann so zwei Sachen, die nicht zusammengehören, aber eben dadurch, durch diese vergleichende Gegenüberstellung, wird das dann irgendwie einen größeren Impact haben. Da gibt es wirklich so viele verschiedene Arten, das zu lösen.
Und
Aaron Sorkin zum Beispiel ist jemand, der. Also über den haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Der hat ja 20.000 Filme geschrieben, die alle für Oscar nominiert würden, für Screenplay und so. Und der ist jemand, der zum Beispiel ganz oft dieselben Phrasen benutzt. Und wenn man dann bei YouTube mal Aaron Sorkin Supercut sucht, dann sieht man aus seinen 20, 30 Jahren Filmen, aus der Klaviatur der verschiedenen Sachen, die er geschrieben hat, immer dieselben Ausdrücke, die er benutzt. Und das ist ein bisschen schade. Da würde ich also aufpassen, dass man da möglichst, ja, man kann es nie ganz vermeiden, ne, weil jeder hat halt nun mal einfach so seinen Wortschatz, den er immer wieder verwendet. Und wenn man etwas sagen will, dann sagt man etwas. Aber da würde ich zum Beispiel aufpassen, dass die Figuren nicht zu ähnlich klingen. Ja, und dann, du musst einfach gute Situationen finden.
also vor allem für Konflikt sorgen und ich glaube, das ist auch eine, da hat man auch schon mehrfach drüber gesprochen, ne, dass man eben, oder ich glaube, dass es uns als Autoren vielleicht auch ein bisschen einfacher fällt, wenn man immer im Kopf hat, erzeug einen Konflikt, weil dann setzt man sich in die Figuren rein, die eben jetzt in dem Konflikt vorhanden sind und die wollen natürlich im Konflikt nicht sofort ihre Schwächen zugeben oder zugeben, dass sie mit irgendwas ein Problem haben oder die wollen vielleicht auch in diesem, nicht so schnell aus diesem Konflikt raus, indem sie dann vielleicht eingeben und sagen, ja, okay, war mein Fehler. Ja, so ein bisschen das Stu, ich sag mal, auf das Sture ja, konzentrieren. Ich glaube, das hilft dann schon, wenn man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat.
Ja, das finde ich auch. Also, da kann
Und
man.
was mir gerade auch noch einfällt, weswegen uns das vielleicht auch manchmal schwerfällt, so zu schreiben, ist, wenn man jetzt viele Krimis oder auch so Thriller liest, also ist vor allem so das modernere Zeug, ich finde, da ist, sind die Dialoge wirklich extrem seltenst versteckt oder, also, ne, es geht um das, worüber sie reden, ne? Also wenn man gerade einen Krimi liest, der Detective redet die ganze Zeit von dem Fall, der wird nicht dann irgendwann abschweifend vom Braten seiner Frau erzählen oder sonst was, sondern da geht es die ganze Zeit um den Fall. Deswegen ist es, glaube ich, für uns extrem schwer, wenn man dann so einen Konflikt oder eben einen Dialog aufschreibt oder schreibt, davon wegzukommen.
Ja, also ich finde, das ist eine Sache, die man sich dann auch einfach aufschreiben muss, irgendwie auf seinen Notizblock ganz oben in großen Kästchen unterstrichen, macht es nie zu offensichtlich, ne?
Ja, das stimmt. Gerade, ja, wie gesagt, ne, in Rätseln sprechen, vielleicht auch einfach so um die Ecke denken. Metaphern helfen da ja auch immer ganz gut. Es ist schwierig und ich glaube, es ist was, was man wirklich viel üben muss. Und ich glaube, es nützt wirklich, wenn man vielleicht die Dialoge, die man dann schreibt, wirklich nochmal durchliest, eben unter diesen Stichpunkten, die wir jetzt genannt hatten, ne? Also ist es zu offensichtlich, was der Charakter will? Ist genug Konflikt da? Wie du eben schon sagtest, benutze ich bei unterschiedlichen Charakteren immer die gleichen Wörter. Und durch das, was der Charakter sagt, wird klar, also wird dadurch klar, was er für ein Charakter ist.
Genau, das ist sowieso immer eine Sache, die vielleicht viele, also ich lese ja schon relativ viel, so was mir hier so für den Verlag eingereicht wird und so weiter. Und eine Sache, die mir halt oft auffällt, ist, dass die Autoren, die wissen nicht mehr so richtig, wie man wie man mit Dialogen wirtschaftet. Und was ich damit meine ist, es ist immer ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, aber du musst halt eine gute Balance finden zwischen, das sind wichtige Informationen, die ich hier rüberbringe, und ich möchte vor allen Dingen auch den Leser unterhalten. Es muss nicht immer ein Dialog sein, der spezifisch auf irgendwas so Foreshadowing-mäßig andeutet. Es muss nicht immer darum gehen, dass zwei Figuren sich streiten. Es muss also nicht immer irgendwie, es muss nicht immer irgendwie nach vorne gehen. Es kann auch mal auf der Stelle treten, aber dann muss es halt so machen, dass es ja die Figuren anreichert, dass es oder einfach irgendwie, dass es interessant ist. Und das gerade so, was Comedy zum Beispiel angeht, ne, Tarantino, der schafft es ja auch in diese ernsten Thematiken oder wenn es um Mord und Totschlag geht, tatsächlich auch mal irgendwie einen Witz einzubauen, Humor einzubringen. Das ist, der muss ja, das muss ja nicht immer lustig sein. Es kann auch einfach mal irgendwie ein Moment sein, über den man dann nachdenkt oder irgendwie irgendwelche Fakten, die man irgendwie gelernt hat und die gerade irgendwie sinnbildlich gut für den Moment stehen, in dem sich diese Charaktere gerade befinden und das dann so reinzuschieben, ne? Also ich würde jeden auch einfach mal bitten, sich mal mit Comic Relief auseinanderzusetzen. Das ist ein Thema, über das wir in den kommenden Wochen auf jeden Fall nochmal sprechen wollen, weil da, bevor ich jetzt hier zu tief da reingehe, da machen wir lieber eine eigene Episode drüber. Wenn man nämlich gerade in so dichten Szenen ist, wo zwei sich gegenseitig bekämpfende Seiten irgendwie gegenüberstehen. Wir haben über Batman und den Joker gesprochen. Wenn du in so oder in Gone Girl auch, wenn du zum Beispiel in Gone Girl nicht den Anwalt gehabt hättest, der zwischenzeitlich auch mal einen Joke mit einbringt, der so dunkel und düster ist, dass er einem im Halse stecken bleibt, okay. Aber wenn man das nicht macht, dann verliert man so ein bisschen so die. Also die Dichte ist manchmal dann zu krass und man kann der Sache nicht mehr folgen. Oder man will der Sache nicht mehr folgen, weil es halt einfach vielleicht zu deprimierend ist oder weil es zu sehr in eine Richtung geht. Deswegen ist es gut, wenn man dann vielleicht Dialoge auch benutzt, Entschuldigung, diese Sachen auch so ein bisschen aufzulockern oder für einen Moment Ruhe reinzubringen, ne? Also wie oft sind irgendwelche Bergsteiger in einer Höhle verschüttet worden und dann, wenn sie einfach eine Stunde sitzen müssen und auf Hilfe warten, weil sie jetzt gerade nichts tun können, dann fangen sie an, über ihre Kindheit miteinander zu reden.
Genau, und das gibt es ja auch in Inglourious Basterds, als der Film dann so aufs Ende zusteuert und Hans Landa dann eben auf die Hammersmark und die drei Pseudo-Italiener trifft und er sich so dermaßen wegschmeißt, weil sie sagt, dass sie wandern war. Das ist so eine stupide, also es ist so genial gelöst, ne? Weil man wundert sich dann total über den Hans Lander, was der dabei jetzt sich so dermaßen wegschmeißt und so ohne Ende lacht. Und dadurch wird erstens noch sein Charakter ge gefestigt, ne? Oder noch, es gibt noch eine tiefere Ebene da rein, weil er ja einerseits eigentlich immer super höflich ist, aber sie einfach nur dermaßen bösartig auslacht. Also man merkt, jetzt, wo er weiß, wer sie ist und was sie tut, traut oder dann vergisst er so ein bisschen seine Höflichkeit und gleichzeitig nimmt das dann so komplett die Spannung raus, weil man ja denkt, scheiße, der kennt sie, der weiß, was sie getan hat und der weiß jetzt auch, dass diese drei da zu den Bastards gehören. Und eigentlich ist das eine total negative, schlechte Szene in dem Sinne, ja. Es ist für den Zuschauer total Mist. Wir wissen jetzt, okay, Hans Lander weiß, wer sie ist und wird jetzt auch gleich alles auflösen. Und dann kommt eben diese extreme Lachszene und das ist so genial gemacht.
Absolut, und das beschreibt tatsächlich auch so ein bisschen, was ich meine. Ich meine, okay, das ist jetzt sogar noch eine Szene, die den Plot voranbringt und die den Charakter zeigt, ne? Also, aber wenn zum Beispiel sie gerade ihren Ausweichplan schmieden in dem bei den Käfigen von dem Veterinär da, von dem
Beim Tierarzt, ja.
Tierarzt, und er dann sagt, du sprichst am besten Italienisch, du kommst mit, ich spreche am zweitbesten Italienisch, ich mitkomme. Und Donny drüben, du sprichst am drittbesten Italienisch, du kommst auch mit. Und dann sagt Donny, ich spreche aber kein Italienisch. Und dann sagst du, ja, ich sag doch, du sprichst am drittbesten Italienisch. Das ist einfach so ein Moment, der hat jetzt nichts beigetragen. Ne? Das ist jetzt, er hätte jetzt auch einfach sagen können, du kommst mit und du sagst kein Wort, Punkt. Ne? Oder wir hätten es gar nicht erst erwähnen müssen, dann hätten sie vielleicht 30 Sekunden gespart. Aber es musste einfach rein, um nach dieser eher ernsten und konsequent beladenen Szene dann doch jetzt mal irgendwie noch einen Moment reinzubringen, der dann die Sache auflockert. Und auch dafür sind halt Dialoge ganz gut.
Ja, das stimmt.
Sowas Ähnliches möchte ich auch nächste Woche besprechen. Wir sind jetzt nämlich schon langsam am Ende unserer Zeit. Ich will aber auf jeden Fall noch ein bisschen über so die nächsten Wochen sprechen, denn ich bin jetzt langsam wieder fit und durch die Feiertage kommt natürlich jetzt auch ja der ein oder andere Leerlauf rein, sodass wir auch ein bisschen mehr Zeit haben, um uns auch wieder dem Podcast zu widmen. Ich habe auf jeden Fall noch vor, eine Episode über Stan Lee zu machen, denn das war ein großartiger Schriftsteller. Und das sehen vielleicht nicht viele, wenn sie an Stan Lee denken, aber warum der doch eigentlich verdammt wichtig für das geschriebene Wort war, möchte ich vielleicht nochmal in irgendeiner Sonderausgabe oder so besprechen. Ob du da mitmachen möchtest oder nicht, das kannst du dann entscheiden. Nächste Woche würde ich gerne über einen Film sprechen, den ich eigentlich schon super lange vorhabe anzusprechen, aber ich jetzt kürzlich, ich glaube vorgestern erst gesehen habe, dass er endlich bei Netflix drin ist. Und zwar, der Film heißt Green Room. Und das ist ein Horror-Thriller, der eigentlich in einer unfassbar guten Art und Weise darstellt, wann Gewalt, wann Eskalation und ja, wann diese Momente des reißenden Gummis, was ich gerade beschrieben habe, das Gummiband, das auseinandergezogen wird und dann am Ende endlich reißt. Und dieser Moment, wo es reißt, das ist eine Sache, über die wir mal sprechen müssen. Und Green Room ist für mich einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre.
Boah.
Und ich will jeden einfach nur bitten, sich den reinzuziehen und dann mit uns darüber zu sprechen. Wie immer möchte ich natürlich auch, dass ihr uns Feedback zur jetzigen Episode gebt. Was sind eure Tarantino-Highlights? Haben wir bei Inglourious Basterds vielleicht eine Stelle vergessen, die einen richtig geilen Dialog hatte, über den es sich nochmal nachzudenken lohnt? Gebt uns Feedback, schickt mal einfach alle eure Gedanken oder auch Vorschläge für kommende Episoden an redaktion@intronauten-verlag.de. Wenn ihr auf intronauten-verlag.de geht, werdet ihr sehen, dass unsere neue Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht wurde. Wir haben es endlich geschafft, die Anthologie in den Umlauf zu bringen. Die könnt ihr ab sofort bestellen. Also wenn ihr noch irgendwelche Geschenkideen sucht oder den ein oder anderen Nerd eine Freude machen möchtet mit Kurzgeschichten über das Multiversum, über parallele Welten, über alternative Weltgeschichte, dann würde ich euch super schwer empfehlen, da mal vorbeizusurfen. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an redaktion@intronauten-verlag.de und mit ein bisschen Feedback zum Podcast, wer weiß, vielleicht schicke ich euch einen Gutschein, einen kleinen Rabattgutschein für den Shop, sodass ihr unsere Bücher mit einem kleinen Rabatt kaufen könnt. Mal gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, hier ein bisschen mehr von euch zu hören. Für die nächste Woche dann Green Room. Ich hoffe, Tobias, du hattest Spaß.
Ohne Ende.
Wunderbar. Es ist schön, wieder in den Groove reinzukommen, jetzt
Ja, auf
nachdem man so
jeden
lange
Fall.
auf uns verzichten musste.
Auf jeden
Aber
Fall,
ich hoffe, du freust dich auch über Green Room. Es geht nämlich
ich.
um eine Hardcore-Punk-Band, die in einem Nazi-Laden spielt und dort Zeuge von Sachen werden, die sie nicht hätten sehen dürfen. Und dann.
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin schon gerade den Trailer schon offen und gerade
Mach
schon
dich.
so ein bisschen über den Inhalt geflogen. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich auch von dem Film tatsächlich noch nichts gehört habe. Aber es
Dafür
hat
bin ich
echt.
da. Dafür
Ja,
bin ich da.
das ist richtig.
Macht euch auf was gefasst. Wir hören uns dann und ja, ciao.
Ciao.